Mit dem Epic Upgrade bringt ja FFG nun endlich wieder die riesigen Schiffe aufs Feld. Und ich muss sagen, dass mich das richtig freut und ich richtig heiß bin auf diese, in Anführungsstrichen, neuen Spielerlebnisse. Und da ich schon von Anfang an ja auch immer auf eher der imperialen Seite stand, möchte ich heute auch mit einem dieser Schiffe anfangen, welches mir nicht nur optisch, sondern auch zumindest in 1.0 spielerisch so richtig Spaß gemacht hat. Und heute geht es in dem Fall um die Raider Class Corvette. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zur 33. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und vorab habe ich eine kleine Information für euch. Da sich die Epic-Schiffe ja hauptsächlich durch die Titel unterscheiden und somit auch zu den verschiedenen Fraktionen zugewiesen werden können, werde ich natürlich zu Beginn erst einmal wie immer ein paar Eckdaten zu den Schiffen geben und in diesem Fall hört es dann dummerweise sogar schon fast direkt wieder auf, denn bis auf den Titel Corvus sind keinerlei Hintergründe zu den anderen Titeln wie die Assailer, die Instigator oder die Impetus vorhanden. Das hat aber auch einen ganz, ganz einfachen Hintergrund. Dieses Schiff, also die Raider Class, die ist von FFG als zusätzlicher Bestandteil des X-Wing Miniaturenspiel erdacht worden. Im Jahr 2014 hat FFG nämlich auf deren Webseite bekannt gegeben, dass man ein Schiff rausbringen wird, was ein Gegenstück zur korellianischen Korvette, also der CR-90 sein sollte. Ursprünglich war überlegt, dass auf vorhandenes Legends-Material zugegriffen werden sollte und man auf eine imperiale Lanzer-Klassen-Fregatte zurückgreifen wollte. Na, by the way, das Schiff ist überaus hässlich. Ihr solltet es euch definitiv mal angucken. Ich werde es vielleicht auch in den Shoutouts mal mit reinpacken als Link. Also das Ding ist wirklich richtig hässlich. Glücklicherweise wurde diese Entscheidung im Nachhinein auch einfach revidiert. Das hatte aber auch ein paar Gründe. Einer zum Beispiel war, dass die Lanzerklassenfregatte einfach 250 Meter lang ist und das hätte einfach nicht ins Handling von X-Wing Miniaturenspiel gepasst. Somit wurde in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Limited ein komplett neues Modell entwickelt, und zwar die Raider Class Corvette, und die wurde auch direkt im Legends-Universum von Star Wars aufgenommen. Die erste Erwähnung, die gab es dann im Abenteuerband des Star Wars Pen and Paper Rollenspiels Age of Rebellion Friends Like These. Das wurde 2016 von FFG bisher nur in Englisch veröffentlicht. Und im Jahr 2017 wurde das Schiff dann durch zwei verschiedene Medien offiziell in den Kanon von Star Wars aufgenommen. Einmal durch das Buch Thrawn und dann auch durch Star Wars Battlefront 2, welches von EA veröffentlicht worden ist. Zu Battlefront 2 kommen wir später dann nochmal. Jetzt erstmal zum geschichtlichen, wenn auch Legends-Hintergrund dieses Schiffs. Die Raider Class Corvette, die wurde laut dem Legends-Universum circa 6 Jahre vor der Schlacht von Yavin durch die Firma Kuat Triveyards oder auch Kuat Triebwerkwerften entwickelt und gebaut. Die Chefdesignerin des Schiffs war Lyra Vesex. Sie designte schon zur Zeit der Galaktischen Republik Schiffe, unter anderem hier auch den republikanischen Sternzerstörer der Venator-Klasse. Nach der Machtübernahme durch das Imperium blieb sie aber weiterhin im Dienste der Kuat Triveyard und entwickelte den Sternzerstörer der Imperium 1-Klasse. Designtechnisch erinnern ja sowohl die Venator-Klasse der Republik als auch der imperiale Sternzerstörer an einen Keil oder im Englischen heißt es sogar an einen Dolch, also an einen Dagger. Das war grundsätzlich immer ein wichtiger Designpunkt für Lyra und aus diesem Grund wurde auch die Raider-Klasse genau so entwickelt. Das Schiff selber, das hatte eine Gesamtlänge von 150 Metern und ist somit knapp 1500 Meter kürzer als ein imperialer Sternzerstörer der Imperium 1-Klasse. Hauptsächlich wurde ja dieses Schiff zur Unterstützung von TIE-Staffeln entwickelt, da dies eine taktische Lücke der imperialen Marine war. Große Sternzerstörer, die wurden leicht vom Feind erkannt und diese weit kleineren Korvetten, die konnten wesentlich besser durch die feindlichen Linien schlüpfen. Ja, ausgestattet war die Raider mit allerhand Waffensystemen, wie zum Beispiel schweren dualen Laserkanonen, Ionenkanonen und natürlich auch Turbolaserbatterien. Außerdem gab es auch Umbaumöglichkeiten, beispielsweise für Raketensysteme, und viele Modelle hatten auch taktische Störgeräte und Langstreckensensoren verbaut, um Feinde frühestmöglich orten zu können und entsprechend auch aufhalten zu können. Ähnlich wie die Jäger der TIE-Serie hatte auch die Raider Solarpanels verbaut, um zusätzliche Energie produzieren zu können. In der Regel hatte jedes Schiff eine Besatzung von gut 90 Männern und Frauen und zusätzlich noch Platz für bis zu 30 Truppen. Und voll ausgerüstet konnte die Raider mit dieser kompletten Besatzung bis zu 3 Monate im Raum ausharren, ohne neue Vorräte benötigen zu müssen. Ein letzter wichtiger Aspekt ist der, dass die Raider genau wie das große Vorbild der imperiale Sternzerstörer in 2 Bauweisen gebaut wurde. Es gab eine Raider 1 Klasse und eine Raider 2 Klasse. Und die Bauform, die wir kennen, also die aus dem X-Wing Miniaturenspiel, das ist die Raider 1 Klasse. Aber die Raider 2 Klasse, die kennen wir auch schon, zumindest die Hörer unter euch, die Battlefront 2 in der Singleplayer-Kampagne gespielt haben. Hier taucht das Schiff nämlich unter dem Namen Corvus auf, das ist also die Raider 2 Klasse der Inferno-Staffel rund um die Protagonistin Aiden Versio. Nachdem die Inferno-Staffel die im Buch Battlefront 2 Inferno Squad beschriebene erste Mission als Team erfolgreich absolviert hatte, wurde Aiden Versio zum Captain ernannt und die Staffel bekam neben dem ID-10 Suchdruiden Dio noch eine modifizierte Raider 2 Korvette, die Corvus. Diese wurde von Adiana Catton und ihrem Co-Piloten Weston Morrow geflogen. Die Corvus war ab diesem Tag die Einsatzzentrale und das Zuhause der Inferno-Staffel. Und dank diesem Schiff konnte die Inferno-Staffel unabhängig auf verschiedene Missionen fliegen und war nicht mehr auf imperiale Konvois angewiesen. In Battlefront 2 hat man zwar selber keine Möglichkeit, das Schiff zu steuern, aber es begleitet einen durch die komplette Hauptstory bis zum Ende. Somit wird die Corvus auch zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel, also nach dem Überlaufen von Aiden und Del, an die neue Republik übergeben und von dieser neu lackiert und sehr stark nachgerüstet, sodass sie ja am Ende nicht mehr dem Schiff ähnlich sieht, was man am Anfang gesehen hat. Zum Beispiel wurden auch die Solarmodule entfernt und es wurden neue Triebwerke eingebaut. Und die alte graue Primärfarbe, die musste einem neuen roten Farbschema weichen. Mit diesen Änderungen gehörte die Corvus auch bei der Schlacht von Jakku zu den Schiffen der neuen Republik, also auch hier ein Bestandteil von oder vor Episode 7. Und nachdem die neue Republik die Truppen des Imperiums zerstört und vertrieben hatte, ging die Corvus in den privaten Besitz von Aiden und Del über und bekam erneut eine neue Farbe, und zwar ein blaues Farbschema. Während der Zeit der Ersten Ordnung wurde die Corvus auf dem Planeten Pileo, auf dem sich Del aufhielt, von den Truppen der Ersten Ordnung erobert. Kylo, der war auf der Suche nach Del, da dieser den Standort von Lor San Tekka kannte. Das ist ein Freund des Widerstands gewesen und das war auch der, der in Episode 7 zu Beginn im Besitz der Karte von Luke Skywalker war. Nachdem Kylo dann die Information von Del erhalten hatte, übergab er ihn Gideon Haask, seinem damaligen Staffelkameraden. Und Gideon, der richtete Del hin und wies an, dass die Corvus auf Pileo verlassen werden sollte, damit er Aiden eine Falle stellen konnte. Aiden, die flog zusammen mit Sei, das ist die Tochter von ihr und Del, nach Pileo, um dort nach Del zu suchen. Und danach brachten die Ereignisse Aiden und Sei nach Vardos. Das ist der Planet, auf dem Aiden damals das Imperium verraten hat. Sadie blieb weiterhin auf der Corvus zurück und wurde durch einen taktischen Hinterhalt von Gideon abgeschossen. Und dort konnte sie auch nur ganz, ganz knapp, ja, mit einer Rettungskapsel entfliehen. Ja, und somit ist dann auch die Corvus zerstört gewesen und somit ist im Grunde jetzt auch schon der Hintergrund zur Corvus beendet. Ja, das einzige Schiff bzw. der einzige Titel in dieser Folge mit einem Hintergrund. Natürlich in der klaren Hoffnung, dass es in den nächsten Folgen einfach mehr Inhalt geben wird, freue ich mich an dieser Stelle auf euer Feedback und auch auf eventuelle Fragen. Also wenn ihr irgendwas habt, dann gerne, wie immer, Facebook oder auch der Discord-Channel von Games on Tables. Auch da bin ich aktiv und freue mich über eure Rückmeldung. Eine immer wieder gern gestellte Frage ist die, ob ich die Bücher, die Comics oder sonst alles, was ich hier als Quelle angebe, auch überhaupt gelesen habe. Und hier muss ich sagen, teils, teils. Natürlich habe ich nicht alles gelesen, also viele meiner Aussagen basieren auch einfach auf klassischer Recherchearbeit, aber ein Großteil der Bücher und der Comics habe ich natürlich wirklich gelesen, muss aber auch an der Stelle gestehen, ich hätte wahrscheinlich da auch den Zusammenhang nicht immer sofort gefunden. Aber trotzdem, es macht mir Spaß, das Ganze hier zu machen. Ich hoffe, ihr habt natürlich Spaß an dieser Arbeit. Ihr sagt es mir immer wieder, ich merke es ja auch anhand eurer Likes und freue mich natürlich auch über jeden weiteren Like, der dazukommt oder auch über jedes weitere Feedback. Ja, und an dieser Stelle wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag. In diesem Fall ja auch einen schönen dritten Advent. Natürlich auch einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, macht's gut und ciao.